Es que no va a estar.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Devious Talk. Wie immer sitzt mir Jamal gegenüber. Ich begrüße dich.
Ahoi. Guten Tag.
Genau. Ja. Wir besprechen heute wieder ganz viel wahrscheinlich. Folge 5 haben wir, glaube ich. Aber bevor wir anfangen, wollen wir erstmal wieder drüber sprechen, was wir denn so gesehen haben die letzte Zeit. Was hast du denn so gesehen die letzte Zeit?
Ich habe tatsächlich Fargo geguckt, jetzt am Wochenende.
Ah ja, stimmt.
Geile Serie. Und ich mag diesen Auftragskiller einfach, ich mag den. Der ist so lustig, der ist so sympathisch, der hat so einen geilen Humor. Ich hoffe wirklich, der entwischt der Bullerei, der Polizei. So.
Ja. Ich erinnere mich auch noch an den. Ich habe es jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich weiß, wen du meinst. Und ja, das ist, und ich finde aber auch, allgemein, die Serie hat ganz feinen Humor. Also allein dieses Verbrechen, was da ja am Anfang verübt, der Martin Freeman in seiner Rolle, auch aus welchem Grund, ja. Und dieses haut da einfach auf seine Frau drauf und so. Das ist schon, war was Besonderes.
Oh, toll, ja. Ja, wahrscheinlich kriegen wir jetzt böse Briefe, weil ich gesagt habe, ja, ganz toll, wie er da auf seine Frau gehauen hat. Das war das Tollste in der ganzen Folge und überhaupt. Aber ihr Blick war toll. Ihr Blick war tatsächlich super. Also
ja, nee, einfach genau, das meine ich. Also nicht die eigentliche Tat, sondern eben auch diese Reaktion dann drauf, ja. Muss man sich einfach mal anschauen, wenn jetzt die HörerInnen nicht wissen, was es genau geht. Also Fargo, die Serie, eine Kriminalserie, die 2017, glaube ich, rauskam. Und die sich man, glaube ich, die auf Tele5 heute, nicht heute, letzte Woche irgendwann lief. Genau, die kann man sich dann nochmal
anschauen. Freitag und Samstag, Freitag immer 2 Folgen und diesen Samstag gab es sogar 3 Folgen. So,
cool.
Wobei ich nicht weiß, wie sie es in der Mediathek machen. Ob die jetzt noch verfügbar sind oder nicht, das weiß ich jetzt genau gar nicht.
Ja, stimmt.
Ja.
Okay, ja gut. Aber sonst kann man sich die Serie auch auf, die gibt es glaube ich auf Netflix auch, also falls es von euch jemand interessiert.
Was hast du geguckt?
Ich hatte tatsächlich nur Zeit, weiterhin meine Lieblings-Vampire-Serie zu gucken. Vampire Diaries, von dem habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt. Genau, da bin ich jetzt gerade wieder in der dritten Staffel angekommen. Man also switcht da total durch, wenn man das kennt. Das hat total viele Staffeln, 8 Staffeln. Und da passiert halt so Unglaubliches, dass man dann immer denkt, krass, dann ist man dann doch schon so schnell irgendwie wieder weiter. Und ja, aber sonst habe ich, glaube ich, nichts geguckt. Nee, kann ich leider nicht so viel davon.
Nee
habe ich diesmal nicht. Nicht wirklich was.
Nee, ich irgendwie auch nicht. Was ich noch gesehen habe, es war ein Film, der als Pilotfilm geplant ist. Ich weiß gar nicht, wann der kam. Ich habe den in der ARD-Mediathek geguckt. Retter der Meere. Tödliche Strandung mit Hannes Jennecke, den man kennt als Tierschützer unter anderem und auch viele Dokumentationen für das ZDF auch gemacht hat, im Einsatz für. Da gab es unter anderem Eisbären, Leoparden, Orang-Utans, Löwen, Elefanten etc. etc. Zuletzt war es der Lachs. Und genau, in, ich weiß gar nicht, wo war denn das? In irgendeiner karibischen Insel hat das gespielt. War das Port-au-Prince? Ich weiß es nicht genau. Und da ging es darum, dass Hannes Jennecke spielt einen Umweltschützer, der viele Sponsoren auftreibt und deswegen auch im Anzug durch die Gegend läuft und eben Gelder auftreibt und Unterstützung für seine Organisation sucht, auch seitens des Umweltministeriums dieser Insel. Und auch von irgendeinem Hotel, das da ist, dort anfragt, ob man da so eine Spendengala machen kann. Und gleichzeitig die Organisation, dessen Vorstand er offenbar auch ist oder hochrangiges Mitglied auf jeden Fall, da die arbeitet dort auch und dort finden häufig Walstrandungen statt, was ja ein furchtbares Phänomen ist. Und dann stellt sich heraus, dass der Wal nicht an einer Schiffsschraube aufgrund dieses sogenannten Whale-Watchings, also dieses touristische Walguckens, ne, dass die Leute so doof sind, dass die Leute so nah an die Wale heran wollen, dass man die fast streicheln möchte und sowas, sondern der ist tatsächlich an einer Quecksilbervergiftung gestorben. Und das liegt daran, dass Leute irgendwie ihren Müll, ihren Giftmüll reinkippen. Und ja, das Ganze könnte als Pilotfilm ist getestet. Ob es jetzt nun weitere Folgen dieses Filmes gibt, der Film selber dauert anderthalb Stunden, ob sie es nun als Reihe fortsetzen oder nicht, das hängt davon ab, wie erfolgreich das Ding war. Ich fand das Ding sehr gut, vor allem, weil Hannes Jennecke auch einen spielt, der irgendwie sagt, man muss das System tatsächlich von innen heraus ändern und man kann nicht die ganze Zeit mit dem Kopf durch die Wand. Und mit illegalen Aktionen kommt man auch nicht weiter. Also einer, der auch wirklich ja, versucht mit Vernunft die ganze Sache, aber auch eben durch Wut und eben auch durch Handlung was voranzutreiben, aber eben auch nicht mit dem Kopf durch die Wand, weil es eben gibt, da gibt es eine Szene, wo ein Vollidiot sich hinstellt und ein Selfie macht mit dem toten Wal am Strand. So, und der eine Jungspund, der haut dem Typen halt eins in die Fresse. Wo ich sage, kann ich verstehen. Ich kann aber auch die Position von Hannes Jennecke, von Hannes Jennekes Figur verstehen, der sagt, ey, ich brauche dich hier draußen und wenn du jetzt wegen so einer Scheißaktion im Knast landest, dann hilfst du mir auch nicht weiter und du hilfst den Wahlen nicht weiter. Ich kann beide Situationen verstehen. So, ja. Und das ist, ja, ich bin gespannt, wie es mit dieser Reihe weitergeht. Ja, das habe ich auch noch geguckt.
Ja, spannend.
Retter der Meere. Retter in der ARD, ARD-Mediathek noch, denke ich, verfügbar.
Cool. Ja, da schaue ich auch immer wieder mal drauf. Schön. Ja, ja, das ist gut. Ja, hat mich neugierig gemacht irgendwie gerade. Ja.
Sehr schön. Vielleicht auch diejenigen, die uns zuhören.
Vielleicht, genau. Ja, wir wollen heute über ein brisantes Thema sprechen, was wir in einer unserer früheren Folgen schon mal angesprochen haben. Und ich glaube, auf der Folge mit den englischen Krimiserien sind wir darauf gekommen.
Genau. Wunderschön. Es geht natürlich um den haarigen Töpfer, um Harry Potter. Nein.
Um Harald Töpfer. Genau, Harald Töpfer. Genau. Habe ich auch mal. Hast du denn die Filme gesehen oder... Erzähl mal.
Ja, alle. Ich habe alle Filme geguckt. Ich bin auch wirklich damit aufgewachsen, kann ich tatsächlich sagen. Also als der erste rauskam, ich hatte die ersten zwei Filme, Der Stein der Weisen und Die Kammer des Schreckens, hatte ich noch auf VHS-Kassette.
Das ist ja Ach, krass. Okay, cool.
Und ich kann mich noch erinnern, als ich, ja.
Ich wollte nur gerade sagen, wer nicht weiß, was eine VHS-Kassette ist, kann ja sein heutzutage, das als eine Videokassette, oder?
Genau, ja. Gewesen? Die war rechteckig und ziemlich dick und sah ein bisschen aus wie so ein Buch, also von der Form her. Und die konnte man in einen sogenannten Videorekorder reinschieben. Und da konnte man direkt...
So eine Kassette.
Und man konnte direkt aufnehmen auch.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Konnte direkt auch Sachen aufnehmen und dann auch wieder überspielen. Weiß ich noch, wie meine Mama dann immer an dem Ding hing und Sachen teilweise dann immer zurückspulen musste, weil wir dann auch keine Fernbedienung zu dem Ding hatten. Kann ich mich auch an meine frühe Kindheit noch dran erinnern. Also das war nur kurzer Exkurs für die Leute, die nicht wissen, was die nicht mehr wissen, was das ist. Das gab es noch in unserer Kindheit. Genau. Schön. Ja, ich bin auch mit Harry Potter aufgewachsen. Ich liebe Harry Potter. Ich habe meine beste Freundin, die ist noch ein viel krasserer Harry Potter-Nerd als ich. Die fängt eigentlich, jede unserer Gespräche haben wir mindestens einmal das Thema irgendwie gestreift in der letzten Zeit. Das ist echt immer verrückt. Ich bin jetzt nicht ganz so extrem, aber es ist schon immer wieder faszinierend, das Thema. Mhm. Meine Mama hat mir die Bücher vorgelesen, 1 bis 5. Ich glaube, den 5. habe ich dann teilweise schon alleine gelesen. Wir haben uns jeden Sommer immer, hatten wir so eine Tradition, da habe ich viel so Reiterurlaub immer gemacht in Portugal, an der Algarve unten, in der Nähe, also eine Stunde von Faro entfernt von dem Flughafen. Und da haben wir uns jeden Sommer immer ein Buch gekauft und das mitgenommen. Und da hat sie mir das dann immer vorgelesen in der Hängematte oder am Strand oder sonst wo. Und das war sind schöne Erinnerungen auf jeden Fall. Und dann habe ich eben das 6. Buch dann das erste Mal alleine gelesen. Das war die erste Figur, bei der ich dann geweint habe, als sie gestorben ist, natürlich Dumbledore am Ende, weil das so ergreifend war. Das war einer meiner ersten, oder ich glaube, die erste Erfahrung, dass man geweint hat, weil eine Figur gestorben ist in dem Buch, weiß ich noch. Das fand ich mega ergreifend.
Mhm. Ja. Wobei, ja, krass, weil ja eigentlich es ja schon damit anfängt, also gut, mit Cedric Gryffindor, da kann man sich sowieso nicht wirklich identifizieren, weil das ist halt so ein Typ, also wenn ich mir vorstelle, man liest die Bücher, ja, das ist halt so ein Kerl, wenn der dann am Schluss von Harry Potter und der Feuerkelch stirbt, ja gut, was ich eher glaube, wo man eher noch schockiert wäre bei Harry Potter und der Orden des Phönix, wenn Sirius Black stirbt.
Ach so, ja, stimmt. Ja, aber komischerweise, also habe ich irgendwie das, stimmt eigentlich. Es kommen ja schon vorher Tode vor, aber irgendwie habe ich die nicht mehr so, also ich habe die natürlich in Erinnerung, aber ich habe nicht das erste Mal, wo ich drüber gelesen habe, die Erinnerung. Das habe ich nur bei Dumbledores Tod, weiß auch nicht warum. Ja. Ich glaube, weil ich auch dann irgendwann auch, der Snape bringt ihn ja um, wir alle dann hoffentlich wissen und die uns jetzt zuhören. Und Snape verwandelt sich ja dann, also der ist ja eigentlich ein guter Typ, sage ich mal, und nicht so böse, wie er sonst wirkt. Und ich glaube, deswegen ist es so prägend für mich, weil ich dann halt voll gecheckt habe, also dann natürlich im nächsten Buch dann natürlich hauptsächlich, wie Snape eigentlich drauf ist und dass es gerade das die Schlüsselgeschichte ja auch ist. Wahrscheinlich habe ich deshalb das so abgespeichert. Mhm. Aber natürlich ist der Tod von seinem Pate Sirius Black natürlich auch wahnsinnig tragisch. Klar,
seinem Paten.
Aber da bin ich... Ja, was habe ich gesagt?
Der Tod von seinem Pate oder irgendwie sowas.
Stimmt.
Der Tod von seinem Pate. Ja. Kommen wir gleich in... Genau. Machen wir dann beim das nächste Mal oder so. Dann sprechen wir dann über der Pate, genau. Dann wird es hinterlegen. Entschuldige, jetzt habe ich die Worte. Ja. Aber ja, da hast du recht. Schon... Wobei es im Film, glaube ich, ergreifender ist als im Buch.
Ja, da gibt es natürlich nochmal andere Stilmittel, die man, ich wollte darauf hinaus, dass man natürlich, also ich bin halt auch jetzt gerade mehr geprägt von den Filmen, weil ich die mir halt auch tatsächlich, wobei ich glaube, ich habe Buch und Film ungefähr gleich viel gesehen, also Ich hatte nämlich immer, wenn ich nichts mehr zu lesen hatte, habe ich dann zu Harry Potter gegriffen. Und meine Mama hat dann immer gesagt, das ist meine Bibel, weil ich da halt immer dazugegriffen habe. Und deswegen kenne ich die Stellen in- und auswendig teilweise. Aber ich glaube, ich bin trotzdem geprägter vom Film, weil es sich mehr abspeichert, auch wegen den Bildern und so im
Ja,
Gehirn.
ja.
Wenn man sowieso ein fotografisches Gedächtnis hat, dann
Echt, hast du?
habe ich ja.
Cool.
Also ich kann mir Sachen eher merken, wenn ich sie gesehen habe, als wenn ich sie nur höre, zum Beispiel. Also das habe ich beim Lernen, merke ich das immer. Also und auch, ja, ich kann, genau, wenn ich, also ich kann mir zum Beispiel normalerweise, wenn ich Gesichter auch im Film und Fernsehen sehe, dann weiß ich spätestens irgendwann dann später oder irgendwann immer, welcher Schauspieler das jetzt gerade war oder so, zum Beispiel. Und weil ich weiß, ich habe dieses Gesicht schon mal gesehen und es lässt mich dann nicht los, bis ich das dann nachgeschaut habe oder irgendwie, bis es mir dann auf einmal einfällt und dann, ja, nerve ich dann meistens meine Umwelt damit.
Ja, so geht es mir
Ein
ähnlich.
bisschen.
So gut, aber so geht es mir tatsächlich nur mit Schauspielern. Also bei privaten Menschen gar nicht. Da brauche ich teilweise ein bisschen länger, bis ich mir die Gesichter merken kann. So.
Okay. Nee, doch, da habe ich die Gesichter, habe ich, also wenn ich dann die Namen nicht weiß, dann weiß ich, aber ich weiß, die sieht so und so aus oder er oder wie auch immer. Das ist bei mir dann schon.
Was bevorzugst du, Buch oder Film? Weil es gibt ja immer so dieses, ja, das Buch ist viel toller als der Film.
Ja, also bei mir ist auch, dass ich, also ich sage mal so, das Buch ist halt, um die Reihe zu komplett, wie sagt man das, also komplett werden zu
Komplett zu
lassen.
machen.
Dann komplett zu machen, ist es, also würde ich das Buch immer bevorzugen, weil man einfach die Sachen, die ganzen Hintergründe besser versteht, weil im Film ist halt viel gekürzt worden. Also das beste Beispiel ist der vierte Teil. Der vierte und der fünfte Teil, da wurde viel, viel rausgenommen. Zum Beispiel im fünften Teil gibt es auch, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber meiner Meinung nach oder meinem Erinnern nach, gibt es da kein Quidditch-Spiel, kein einziges im fünften Teil. Das haben die zum einen wegen Zeitgründen rausgelassen, zum anderen, weil die Schauspieler und Schauspielerinnen nicht mehr auf Besen sitzen wollten. Die wollten nicht mehr dieses Phänomen mit dem Spiel. Und das hat halt auch dann mit der eigentlichen Geschichte nicht mehr viel zu tun. Die haben das dann wieder im sechsten Teil gemacht, weil Ron als neuer Mitspieler in der
Ja.
Gryffindor-Quidditch-Mannschaft wieder eine größere Rolle spielt und man dann diesen Humor dann wieder reinbringen kann. Aber im fünften Teil kommt es überhaupt nicht vor. Und im vierten dann auch nur mit dem Quidditch, mit der Weltmeisterschaft am Anfang.
Ja.
Aber um die Frage nochmal zu beantworten, also ich würde das Buch dann tatsächlich eher bevorzugen, weil da einfach das einfach nochmal anders rüberkommt, ja, man kriegt die Hintergründe mehr mit. Und das, man, die, weiß nicht, die ganzen Horcruxe zum Beispiel, die bei der Erinnerung im sechsten Teil kommt, also da gibt es mehr Erinnerungen als im Film. Im Film sind es nur zwei, im Buch sind es dann irgendwie vier oder fünf. Und zum Beispiel,
Ja,
also.
ja. Ja, die Filme sind einfach wahnsinnig gut gemacht und unglaublich detailliert. Also, was die alles hingebastelt haben und wie detailreich und was für die ganzen, die Landschaften machen und wie die Winkelgasse oder wie diese kleinen Details, diese
Ja.
Bilder, die dort entstehen, das ist einfach großartig, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also die Produktion, das ist eben, man, die müssen so viel vorher vorbereiten und so, um dann irgendwie nur so 5 Minuten Sequenz zu haben, wie dann Harry das erste Mal durch die Winkelgasse läuft, zum Beispiel mit Hagrid. Es ist schon, ja. Es ist vor allem in den ersten Filmen halt sehr detailreich und es wirkt dann schon, das wirkt dann immer noch so kindlich, so kindlich nett, aus so einem eher kindlicheren Film. Und es wird ja dann auch immer düsterer und dann spielen irgendwann auch so Details weniger eine Rolle. Das ist vor allem in den ersten drei Filmen.
Ja.
Ich war auch total begeistert über den Bus, der fahrende Ritter, der im dritten Teil dann vorkommt, wie der da gemacht worden ist. Und dann merkt man aber auch, dass es das ein anderer Regisseur da
Ja.
im Hintergrund war, weil das die ganzen, das wurde, es war alles viel schneller irgendwie und und diese komischen Dinger, die da
Die
im Bus
Schrumpfköpfe. Ja.
rumflattern, diese Schrumpfköpfe, genau. wie diese Sprüche, was sie da ablassen. So, das ist mega, mega lustig. Das ist einer meiner Lieblings-, also der dritte ist mein Lieblingsbuch und auch mein Lieblingsfilm, glaube ich, weil der eben diese rapide Schnelligkeit auf einmal hat. Die ersten beiden Bücher sind, Filme sind ja wirklich wie nach dem Buch. Also teilweise auch die Dialoge. Und im dritten ändert sich das dann schlagartig. Das ist richtig cool. Da haben sie einen richtigen Bruch machen können.
Ja, ja.
Und was ich ganz kurz zum Schloss, da sieht man doch auch oft die Aufnahmen, so wenn dann das Schloss manchmal gezeigt wird oder wenn dann ein Vogel irgendwie durchs Bild flattert. Das ist eigentlich ein Modell, das irgendwie tischgroß ist. Und also das Modell ist relativ groß, aber es ist eigentlich ein Modell und das mit Kamera größer gemacht wurde. Also wenn die diese, ja, das habe ich gelesen oder gehört, wenn sie diese Aufnahmen machen mit dem Schloss, dann ist es eigentlich ein Tischmodell und die bauen die Kamera so, dass es halt viel größer aussieht. Ja. Natürlich mit dem entsprechenden Hintergrund und Wiese und Berge und was da im Hintergrund noch ist. Und das finde ich auch irre, dass eben das Modell auf einmal so riesig werden kann. Ja. Das ist richtig cool.
Ja, ja, und ich finde auch, gerade wenn du diese Außenaufnahmen erwähnst, wenn man so kleine Sachen hat, die eigentlich nichts zur Geschichte beitragen. Also da siehst du irgendwie im Winter die peitschende Heide.
Heide?
Ja,
du meinst die Weide.
Ja, peitschende Weide.
Peitschende Weide.
Peitschende Weide. Ja, weiß nicht, vielleicht ist sie ja ungläubig, ich weiß es nicht. Dann wär's der peitschende Heide, aber egal. Und dann ist die voller Schnee. Und dann schüttelt die sich und der ganze Schnee ist weg.
Ja.
So.
Ja,
oder ein Vogel kommt sich hin und batsch, ist der Vogel tot. So, das bräuchte das eigentlich nicht. Ist aber ein hammergeiles Detail, wie ich finde.
Voll, das stimmt. Ja, voll. Genau. Ja. Ja, das sind Sachen, die man dann filmisch einbauen kann. Weil im Buch das zu erwähnen, da sagt man halt ja die peitschende Weide, das kriegt man ja dann wenn Harry Potter und Ron da mit dem Auto dann in die Weide eben krachen und die dann auf die einprügelt. Das wird dann alles gesagt. Aber genau, diese Details, das mit dem Schütteln, ja, das gefällt mir auch voll gut. Übrigens, bei der Szene, wenn Ron und Harry in der Weide sind, dann haben die, glaube ich, 15 Autos gebraucht oder so. Die haben 15 Autos präpariert und immer kaputter quasi gemacht. Also sozusagen, also je mehr die Weide auf das Auto schlägt, umso mehr kaputt wird es ja. Und dieses Ding, die wackeln ja dann so nach vorne, das ist natürlich irgendwie ein Gerüst oder so, das haben sie im Studio gemacht. Aber die haben eben 15 Autos oder so präpariert, um also je nach Fortgang quasi das dann immer so. Und das finde ich voll, voll irre. Also das war auch für Produktionskosten ja dann auch. Im Hintergrund kann er auch stehen.
Ja, ja. Ich habe mir, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, mir so eine DVD-Box gekauft. Relativ günstig, deswegen habe ich sie mir gekauft. Wenn ich alle 8 Filme für 20 Euro kriege, dann muss ich da einfach zuschlagen. Und da sind teilweise neue Szenen drin gewesen. Es war ein bisschen wie so ein Director's Cut. Also gerade auch bei Die Kammer des Schreckens, den ich beim allerersten Mal gucken, da war ich noch ein kleines Kind, den habe ich abgebrochen, weil ich so Angst hatte. Da gab es in der Version, die ich bei mir zu Hause auf DVD habe, gab es 2 zusätzliche Szenen. Einmal, wenn diese Sache mit den Spinnen kommt, da gab es irgendwie eine zusätzliche Szene, wenn die kurz stehen bleiben und plötzlich kommt eine Spinne von außen und wirkt Ron. Das ist auch für jemanden, der selber diese Arachnophobie hat, auch richtig eklig. Und da zieht es einem wirklich zusammen, wenn eine Angst vor Spinnen hat. Und dann ist da wirklich man weiß, die ist nicht echt, aber wenn ich mir selber vorstelle, da kommt so eine riesen Spinne und packt da einen am Hals, es schüttelt einen wirklich furchtbar. Dann macht Harry eben diesen Rania Exomai-Spruch. Und dann fahren die da weiter. So, und das ist die Sache. Und dann gab es noch eine andere beim Basilisken, wo er eben durch diese Tunnel rennt und dann bleibt er stehen. Und dann ist er irgendwo in so einer Sackgasse, weil er vor so einem Gitter steht. Und dann der Basilisk kriecht dann irgendwie so weiter. Und bei der Szene, die kannte ich vorher von meiner ursprünglichen DVD, die ich mir einzeln gekauft hatte. Weil bis zu ich will immer Episode 5 sagen, weil wir sind ja nicht bei Star Wars, bis zum Orden des Phönix, habe ich die mir immer einzeln gekauft, sobald die rauskamen und irgendwann dann nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich mir dann eine ganze Box gekauft. Und da weiß ich noch, bei Die Kammer des Schreckens, da gab es die als zusätzliche Szene, als Bonusmaterial.
Ah ja.
Und ich weiß nicht, ob es da bei der anderen Szene auch ist, aber genau, das weiß ich noch.
Aber diese zweite Szene, was du erzählt hast, gerade mit dem Basilisken, in dem er vom Gitter steht, die kenne ich auch. Also da steht er da und dann wirft er doch einen Stein und damit er den Basilisken dann weg, weil er ja nur nach dem Gehör, weil er ja dann keine Augen mehr hat, dass er dann weggeht und dass er dann aus der Sackgasse rauskommt. Also die Szene kenne ich auch.
Ja. Also entweder habe ich mich jetzt total vertan und die ist doch regulär im Film drin, oder es ist eine andere, aber auf jeden Fall da, in dem Ding, wo er halt eben durch die Tunnel rennt, gab es nochmal eine zusätzliche Szene.
Dass es diese Szenen gibt, die dann erweitert werden, so Extended Version gibt es ja auch oft. Dass man dann, da ist man ja dann auch sehr neugierig, weil man das ja dann auch sehen möchte, auch wenn es dann nur eine Szene ist.
Was hältst du von Fantastische Tierwesen?
Ja, also das ist so ein Thema. Also ich habe, sage ich mal, das Schulbuch, die Fantastischen Tierwesen, wie hieß das Buch? Da hat, also das Buch, also es ist ja ein Buch von Newt Scamander, ein Schulbuch. Und ich habe das quasi als Fan, habe ich das Buch. Und da werden die Tierwesen einzeln beschrieben und in welcher Gattung sie gehören, also wie gefährlich sie sind und in welchen Sicherheitsgattungsgeschichten sie gehören vom Zaubereiministerium. Und also sowas wie Basilisk oder die Spinne, also diese Riesenspinne, die hat ja auch einen bestimmten Namen, oder die Drachen oder wie auch immer. Das ist mega spannend. Da gibt es dann ein Vorwort von Harry, ein Vorwort von Dumbledore und dann so nette Kritzeleien von Harry, Ron und Hermine immer wieder mal. Die haben dann für jeden der drei Charakter eine eigene Schriftart ausgewählt. Ist total lustig. Hat aber natürlich jetzt speziell mit der Handlung nichts zu tun. Ich finde es schon cool, dass die Autorin den Charakter von Newt Scamander erweitert hat, um was Neues zu erzählen. Ich habe aber wirklich gedacht, dass es wirklich was Neues ist. Also, und nicht irgendwie. Es
keine
ist
Vorgeschichte.
Ich war schon nicht so begeistert, als ich gehört habe, um was es im ersten Film geht. Ich habe es natürlich gesehen. Ich habe auch den zweiten Teil mir angeschaut, ist aber schon echt eine Weile her. Ich habe ihn angeschaut, als er gerade rauskam und seitdem nie wieder. Und der hat ja auch so ein krasses Ende, wo man sich ja auch denkt, so, eieiei, was kommt denn da jetzt noch? Und mir, ich glaube, ich habe das Problem, dass bei mir fehlt die Buchgrundlage. Oder etwas, auf was ich zurückgreifen kann. Es ist natürlich eine Art Vorgeschichte, weil ja, es wird ja deutlich darauf hinauslaufen, dass es dann um den großen Kampf zwischen Grindelwald und Dumbledore geht. Aber also für mich ist es schon abgeschlossen bei Harry. Ich müsste das jetzt nicht nochmal sehen im Film. Und das, da habe ich irgendwie, weil das im Buch eben total die ganze Zeit eine Rolle spielt, war das für mich immer, es gehört zu Harry Potter und es gehört zu Dumbledores Geschichte. Und Ich kann mich nicht so ganz damit anfreunden. Ich hätte mir halt was komplett Neues gewünscht einfach. Ich finde es schön, dass sie es in die Vergangenheit setzen, weil es halt schöne so Szenen einfach gibt und so Settings einfach wie im 20er und 30er oder so. Und was mich auch ein bisschen stört, ist diese Parallele zwischen der Hitlerzeit und zwischen Grindelwald. Es gibt nämlich die Theorie zum Beispiel, dass also Grindelwald wird ja gespielt von Johnny Depp, wie wir alle wissen, noch. Und der hat ja so helle Haare, also so richtig albino-weiße Haare und hat ja ein Auge, hat eine andere Farbe. Der hat eben ein helles Auge und ein dunkles Auge. Und es gibt die Theorie, weil man weiß, dass die Autorin, die ja hier auch wieder an den Drehbüchern beteiligt war, ihre Figuren, dem Äußeren ja, dass das immer einen Grund hat, warum die so aussehen.
Ja.
Und es gibt dann eben die Theorie, weil man wusste, dass Hitler hat ja mit Menschen ja auch viel experimentiert. Und es gibt eben Menschen, die haben zwar unterschiedliche Augenfarben, die werden so geboren. Und das ist eine Anspielung darauf. Deswegen sieht sozusagen Grindelwald so aus. Und irgendwie ist mir das zu viel parallel. Also Universum, zu offensichtlich.
Aber ist das denn eine wirklich eine Theorie oder ist das belegt?
Nee, ich kann leider die Quelle, weiß ich gerade nicht mehr genau. Das ist was sich jemand, glaube ich, überlegt hat und was ich mal so in so, es gibt ja 1000 Videos und Leute, die sich ja dann nochmal eingehender näher damit beschäftigen. Natürlich kann man sagen, ist nicht ganz so vertrauenswürdig die Quelle, aber für mich hat es schon auch sehr viel Sinn gemacht, weil man eben weiß, dass, also das hat, ich glaube, es hat nicht nur jemand jetzt, wie der einfach ein Video erstellt, erzählt, sondern ich gucke nochmal nach, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich meine, es ist schon nicht nur da gewesen, sondern eben auch, ja, ich gucke nochmal, wo ich das gefunden habe, wo ich das, es ist mir jetzt nur gerade wieder eingefallen.
Ja, bitte, weil das ist so eine Sache, wenn man auf Theorien gibt und da irgendjemand irgendwie vermeintlich irgendetwas aufgedeckt hat, das ist genau wie dieser bescheuerte Antisemitismusvorwurf, der jetzt rausgekommen ist. Weiß nicht, ob du davon was gehört hast.
Nee, glaub nicht.
Ich sag das jetzt ganz platt, ich sag das jetzt nicht platt, aber da hat jemand die Theorie in den Raum geworfen oder den Vorwurf des Antisemitismus gegenüber J.K. Rowling in den Raum geworfen aufgrund der Kobolde, in Bezug auf die Kobolde. Dass die Kobolde angeblich antisemitische Stereotype bedienen. Weil so wie die aussehen und dann arbeiten die noch in der Bank. So. Und ich, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, denke, wenn jemand von alleine auf so eine Idee kommt oder so eine Assoziation herleiten kann, der guckt sich den Film an, guckt sich die Kobolde an, sieht, wie die aussehen, sieht, dass die in der Bank arbeiten und verbindet das dann damit, dass er sagt, das müssen Juden sein. Dann ist das doch selber ein Antisemit, wenn der solche Verbindungen herstellen kann. Ganz ehrlich.
Ja, das finde ich jetzt auch wirklich wahnsinnig. Wäre ich nie auf die Idee gekommen,
ja,
das mit dem Judentum zu vergleichen.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, dann sind die Leute, die da selber sagen, ja genau, stimmt, das sind sicher Juden, ja, dann bedienen die sich doch in ihren eigenen Köpfen antisemitischen Stereotypen, anstatt dass die sagen, was für ein Quatsch, das Bild ist komplett überholt und das sind einfach Kobolde, fertig. So, und man sagt ja auch nicht, dass bei Herr der Ringe Smaug irgendwie jetzt ein Jude ist, nur weil der auf so einem Geldhaufen hockt. So, dass die Nationalsozialisten sich der Bilder bedient haben, so, das ist eine andere Geschichte. Aber dass wir diese Bilder jetzt übernehmen oder es Leute gibt, die diese Bilder übernehmen, da ist doch der eigentliche Antisemitismus, den man hinterfragen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
Ja, und ich finde auch, gerade wo du Johnny Depp angesprochen hast, Ich finde das eine Frechheit, ihn rauszuschmeißen. Also Warner Brothers hat ihn rausgeschmissen oder ihn dazu überredet, unter Anführungsstrichen, doch selber zu kündigen, aufgrund einer Grundlage wegen nichts, meiner Meinung nach. Also wenn man mal sich diese Geschichte anguckt, das ist echt, also warte mal, das ist hier, Depp, also ich lese jetzt mal aus dem Wikipedia-Eintrag vor. So, Depp verklagte in London die Boulevardzeitung The Sun wegen Verleumdung, nachdem diese ihn in einem Artikel als Frauenschläger bezeichnet hatte. Also die haben eigentlich J.K. Rowling angegriffen und gesagt, wie kann J.K. Rowling nur einen Frauenschläger verteidigen und weiter ihn besetzen. Es ist im Übrigen so, dass Johnny Depp mit ihr geredet hat und sich Beweise oder die Grundlagen, was da alles ist, die hat sich das angeguckt. So. Also nachdem der Vorwurf draußen war. Und hat dann gesagt, nee, ich bleib dabei, Johnny Depp darf bleiben. So. Und einen Tag später wurde dann das auch geändert im Druck. Da hat die Sun dann nicht mehr Frauenschläger geschrieben, sondern sie hat geschrieben nach Vorwurf der Körperverletzung. So. Dann gab es eben einen Prozess in London gegenüber dieser Zeitschrift The Sun. Dann gab es ein Urteil. Und dieses Urteil besagt, also ich lese wieder von Wikipedia vor, darin konnte der Richter zwar nicht alle 14 Punkte als wahr beurteilen, stimmte im Wesentlichen aber zu, dass einige dieser Vorfälle so passiert sein müssen und wies Depps Klage gegen die Sun ab. So, und die großen die Zeitungen schreiben aber schuldig. Das ist Quatsch. Das ist nicht das, was der Richter gesagt hat. Der Richter hat gesagt, ich kann das jetzt so nicht beweisen, aber an und für sich scheint wohl einiges davon wahr gewesen zu sein. Das ist ein Wischiwaschi-Urteil. So, das ist kein klarer Schuldspruch. Das ist einfach nur, ich kann es nicht genau sagen, deswegen weise ich die Klage von Johnny Depp ab, dass die Sun ihn Frauenschläger nennen darf. So. Das war kein Schuldspruch gegenüber, ja, Johnny Depp ist ein Frauenschläger. So, der Richter hat sich nur alles Mögliche angeguckt und hat gesagt, ja, kann ich jetzt so auch nicht genau sagen, aber scheint wohl irgendwie was dran zu sein.
Ja, es ist so ein bisschen aus, hört sich so an, als da so ein bisschen halt rausgewunden auf geschicktem Wege.
Und danach ihn rauszuschmeißen, das halte ich für einen groben Fehler. Und es regt mich ein bisschen auf.
Ja, sie machen sich dann aber auch selbst schwer, weil dann haben sie jetzt endlich einen Charakter gefunden, der natürlich auch super auf die Rolle passt. Ja. Das ist in den Köpfen auch verankert. Die Figur, die schaut so aus, und wenn dann auf einmal jetzt ein anderes Gesicht in den nächsten Filmen auftaucht, das macht ja auch irgendwie die ganze Story vorher ja schon auch kaputt. Weil es ja auch gerade diesen Überraschungsmoment gibt, weiß ich noch, am Ende des ersten Films, wenn auf einmal das Gesicht von Johnny Depp auftaucht als Grindelwald.
Ja, und wenn man sich den zweiten Teil angeguckt hat, also ich habe mir den ersten angeguckt, dann habe ich mir den zweiten angeguckt, dann habe ich mir den ersten gekauft, angeguckt. Ich habe mir den zweiten angeguckt, aber es war eine Weile her, dass ich mir den ersten angeguckt habe. So, dann habe ich mir den zweiten gekauft und dann gesagt, okay, ich muss mir alle beide hintereinander angucken, weil sonst kennst du dich einfach nicht mehr aus. Also für alle die uns jetzt zuhören, unbedingt, also meine Empfehlung, beide Filme hintereinander zu gucken. Und wenn man sich aber Grindelwalds Verbrechen anguckt, sich dann, und dann noch ein bisschen Zeit vergehen lässt, dann aber die ersten beiden hintereinander anguckt und sich dann wieder von den ersten anguckt, dann ist das Spiel von Colin Farrell, wie er diesen, ich habe keine Ahnung mehr, wie sein Charakter ist, aber von diesem Geheimdienst oder Polizei oder irgendwas, was das auch immer sein soll, von dieser Behörde, dann hat das nochmal ein ganz anderes Spiel, wenn man weiß, da steckt eigentlich Johnny Depp als Grindelwald unten drunter. So, dann erkennt man den ganz anders. Und das fand ich großartig. So, und jetzt Mads Mikkelsen nochmal wieder als als Grindelwald-Charakter nochmal drüber zu stülpen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren kann.
Hast du jetzt gerade den Namen von einem neuen Schauspieler erwähnt?
Genau, also Mads Mikkelsen ist Mads Mikkelsen. Oh, M-A-D-S Mikkelsen. Das ist ein dänischer Schauspieler. Den kennt man aus, gut, du kennst jetzt nicht Casino Royale. Was gab es noch? Die Serie Hannibal, da hat er Hannibal Lecter gespielt. Dann ist er auch noch mal als Bösewicht in Doctor Strange aufgetreten.
Ah, doch, ja, das Gesicht. Ich habe gerade gegoogelt, das Gesicht kenne ich, ja.
Ja, ja. Ich schon mal gesehen. Und er soll jetzt die Nachfolge von Johnny Depp als Grindelwald antreten.
Okay.
Also wenn man ihn sich als Casino Royale Bösewicht und als Bösewicht in Doctor Strange, wenn man ihn da gesehen hat, kann man sich das einigermaßen vorstellen. Aber es ist einfach schade um Johnny Depp, weil er einfach, wie ich finde, in Grindelwald Zerbrechen einfach wieder zeigt, was für ein grandioser Schauspieler er ist. Weil er gerade eben in seinen letzten Filmen viel eben, du hattest es selber auch erwähnt, damals in unserer dritten Episode, dass er oft, es gab eine Phase, da stimme ich dir zu, oft dasselbe gespielt hat. Und da kommt irgendwie jeder, viele Schauspieler kommen da aber irgendwie an einem Zeitpunkt ihrer Karriere hin, dass sie oft sehen, okay, das funktioniert jetzt, das wollen die Leute sehen, ich spiele immer dasselbe. Das hat Jack Nicholson so gemacht, Johnny Depp hat das so gemacht, ich habe ihn dann eine Weile auch nicht geguckt, bis zu dem Film Black Mass, wo er dann wieder einen Mafia-Film gespielt hat, mit Benedict Cumberbatch im Übrigen als sein Bruder. Und ich mir gedacht habe, boah, Johnny Depp und Benedict Cumberbatch in einem Film, das muss ich mir angucken. Und es war grandios. Und dann sieht man ihn auch wieder in Fantastische Tierwesen, in Grindelwalds Verbrechen. Und man sieht wieder, dass er ein unglaublich toller Schauspieler ist, weil er eben eigentlich was komplett anderes als Captain Jack Sparrow spielt. Und ich finde, dass man Künstler und Kunst trennen sollte. Wenn er tatsächlich, wie gesagt, es ist verdammt nochmal nicht bewiesen, dass Amber Heard geschlagen haben soll. Außerdem ist es auch so, dass sie ihn ja auch geschlagen haben soll. Dafür gibt es ja auch Hinweise. So von daher, selbst wenn er so ein Arschloch wäre, ist er immer noch ein toller Schauspieler. So, das ist, ich finde, man sollte das trennen. Genau wie J.K. Rowling, die angeblich transfeindlich sein soll. Ich habe mir ein bisschen was angeguckt oder gelesen von dem, was sie gesagt haben soll. Ich bin nicht ihrer Meinung und ich finde auch, dass ihre Meinung, wenn es denn ihre Meinung ist, überholt ist. Aber sie darf diese Meinung haben, finde ich. Tut keinen Abbruch daran, dass sie eine großartige Welt, ein großartiges Universum erschaffen hat mit Harry Potter und allem drum und dran. Und dass sie einfach eine großartige Autorin ist. So. Und ich finde, das ist ihre Meinung, die ich nicht teilen muss und die ich auch nicht teile. Aber was mich erschreckt, ist, dass Leute aufgrund dessen Bücher verbrennen. Die verbrennen ihre Bücher deswegen. Und das erinnert mich eher an die dunkelste Zeit, die wir in dieser Welt erlebt haben. Denn ich muss kurz finden, ob ich's. Ein Zitat von Heinrich Heine, der auch Opfer der Bücherverbrennung geworden ist im Dritten Reich. Er sagte nämlich, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Und das finde ich absolut erschreckend und schockierend. Viel schockierender als die Meinung von J.K. Rowling, die mich ganz ehrlich nichts angeht.
Ja.
Gut, also, man kann natürlich darüber, Entschuldigung, der Satz natürlich, man kann natürlich diskutieren, ob sie den jetzt wirklich, ob sie ihren Standpunkt so öffentlich machen muss oder ob sie sagt, das ist ihre private Meinung, die hält sie privat. Das ist wieder eine andere Sache. So, aber das ist ihre private Meinung, die teile ich nicht, aber deswegen verbrenne ich ihre Bücher nicht.
Ja, das war mir auch noch nicht so klar, dass das tatsächlich Leute machen, weil sie sich anscheinend so enttäuscht dafür, wegen dieser Meinung. Also ich wollte nur sagen, ich kann das verstehen, dass sich Fans ein bisschen betrogen und oder fühlen, dass sie jetzt denken, dass sie diese Meinung überhaupt nicht verstehen können, die sie jetzt in der Öffentlichkeit halt hat gegen Trans-Leute. Weil sie sagen, gerade in Harry Potter ist das beste Beispiel, in dem es darum geht, dass jeder so aufgenommen, also dass jeder halt zu einer Gemeinschaft gehört, wie er ist. Also allein ja auch zum Beispiel die Werwolf-Geschichte, das ist ja auch ein Charakter, der ja aus der Zauberwelt ja auch hervorsticht und deswegen auch Diskriminierungserfahrungen hat und anders leben muss aufgrund dessen. Und deswegen mögen das ja auch viele Harry Potter-Fans, gerade weil das eben eine Welt ist, in der eben jeder und gegen das Böse gekämpft wird und eben dieses plastische so gekämpft wird. Und da kann ich das halt sehr verstehen, dass sich da viele dann davon betrogen fühlen, warum sie solche Ansichten hat, wenn sie aber sowas schreiben konnte. Das passt nicht zusammen in einen Hut. Aber ich finde schon auch eine sehr radikale Methode, dann ihre Bücher zu verbrennen, wie du sagst. Das finde ich, also das geht zu weit. Also das ist auch, finde ich, auch sehr kritisch. Aber es gibt nun mal so Leute, die halt sich da so verletzt anscheinend fühlen und dann sagen, wir mögen das ganze Skript oder die ganze Geschichte nicht mehr, weil, ja, weiß ich nicht. Aber ich finde, das sollte man dann auch trennen. Die Geschichte ist das eine, die Person dahinter, die das geschrieben hat, eine andere. Man kann ja auch sagen, sie hat jetzt die Ansichten, aber vielleicht damals ja noch nicht gehabt. Weiß ich nicht, das ist eine Annahme. Das kann ja sein, das wissen wir aber nicht. Und deswegen sollte das Buch für sich stehen und die Autorin als Person auch irgendwie. Ja. Aber man bringt es halt nur mal mit dem Buch dann auch immer in Einklang, weil sie halt nur mal dafür steht, weil sie halt das Werk erfunden hat, weil sie die Figuren erfunden hat. Und wir wissen ja, als Geschichtenschreiber bringen wir ja immer unser eigenes ja immer mit. Das ist ja wie mit der Schauspielerei ja auch, nur halt auf einer anderen Art, dass man immer seine eigenen Meinungen, die Ideen auch hat. Aber es gibt ja auch Personen, wo man denkt so, boah, wie sind die drauf, schreiben aber wahnsinnig tolle Bücher. Oder man sagt, ich finde ihn eher unsympathisch, aber er schreibt grandiose Werke. Fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Aber ich weiß von irgendwem, wo ich sage, ich mag den nicht, aber ich mag seine Bücher. Oder umgekehrt. Das gibt es ja immer. Von daher, ich finde auch, das sollte voneinander getrennt sein. Also, und das Ding war zum Beispiel, ich hatte jetzt in diesem Semester einen Kurs, einen Fantasy-Kurs, ein Fantasy-Seminar, und wir durften uns einen Fantasy-Roman aussuchen, was wir dann halt aufgrund von Thesen untersucht haben. Und das quasi Fantasy auf literaturwissenschaftliche Art neu interpretiert haben oder eben gelernt haben, damit das neu zu verstehen. Und da hat unsere Dozentin hat von vornherein Harry Potter aufgrund der Trans-Geschichten, wo sie in der Öffentlichkeit eben kritisch steht, ausgeschlossen. Und wir haben uns dann in meiner Gruppe, dann hatten wir so eine Gruppe, in der wir uns dann um die Thesen immer unterhalten haben. Und wir haben dann auch mal das Thema gehabt, warum sie uns nicht die Möglichkeit gegeben hätte, das Thema auszudiskutieren. Sie hat halt von vornherein gesagt, nee, sie möchte nicht, dass die Autorin genommen wird mit Harry Potter, weil es eben wegen diesen Geschichten. Aber wir fanden es dann in unserer Gruppe schade, dass wir das nicht, also dass das gar nicht dann zur Sprache kam, weil das gehört auch in unser Kulturverständnis dazu, finde ich, dass man das die Möglichkeit hat, dass wir das hätten die Möglichkeit gehabt, nutzen können, das Thema, um das nochmal auszudiskutieren. Das fand ich dann eben auch schade. Also jetzt mein persönliches Beispiel zu dem Thema auch. Aber
nee, ein schönes Beispiel, finde ich. Also, oder kein schönes Beispiel, aber es ist ein Ich habe mir gestern einen Talk angeguckt, wo es darum ging, was darf Satire heute? Und da ging es auch um die Frage, existiert Cancel Culture? Und so wie du es beschreibst, existiert sie offenbar tatsächlich. Dass da Leute irgendwie sagen, von Sachen von vornherein ausschließen, weil sie nicht deren Meinung sind oder weil es nicht ihrem Weltbild entspricht. Das ist, finde ich, ehrlich gesagt, undemokratisch und diskriminierend. Es kommt natürlich, manchmal kommt es auch darauf an, bis zu welchem Grad, ob man keine Ahnung. Ich finde auch tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt fast als Beispiel gebracht, ob man im Geschichtsunterricht Mein Kampf durchnehmen darf. Ich finde ja. Ich finde, man sollte sogar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das finde ich schon erschreckend, dass das tatsächlich da ist und man sagt, nee, das wird von vornherein ausgeschlossen. Wo soll das noch hinführen?
Also ich hätte zum Beispiel, weil sie war ja, also es war sonst echt ein toller Kurs und alles und es war wirklich spannend, aber ich fand es halt schade, weil ich glaube nämlich, ich hatte ja das auch alles online, ne, das Semester, die ganzen Sachen und ich glaube, wären wir präsent da gewesen mit den ganzen anderen, eventuell hätte es dann diese Diskussion gegeben und dann, natürlich wäre der ganze Kurs wahrscheinlich anders nochmal aufgebaut gewesen, aber da wäre wahrscheinlich dann der Raum dazu gekommen und das hätte ich mega spannend gefunden, das einfach nochmal mit anderen auch zu beleuchten, das Thema irgendwie und das gerade wichtig in unserem Bereich, also ich ja hin will auch und so, also ja, gut, deswegen.
Hättest du dich denn getraut, einfach trotzdem Harry Potter einfach zu nehmen?
Boah, tatsächlich ist mir das ganz kurz durch den Kopf gekommen, eben weil es so meine Bibel ist. Ich habe es dann nicht gemacht, nicht weil ich mich nicht getraut habe, sondern eher, weil ich mal was Neues lesen wollte und mich mit neuem Thema beschäftigen wollte, weil ich halt Harry Potter wirklich unglaublich gut kenne und einfach, aber das wäre natürlich dann trotzdem spannend geworden, das auch wieder aus einer anderen Sicht zu betrachten, als jetzt das privat zu lesen. Ich hätte es ja da nicht privat gelesen, aber das war mir, glaube ich, nee, ich glaube, ich weiß ich nicht, ich hätte es, glaube ich.
Aber das ist doch ein tolles Argument, dann zu sagen, nee, es ging mir nicht darum, dass ich mich nicht getraut habe, sondern das ist eine Möglichkeit, mich mit etwas anderem zu beschäftigen, also aus einer Blase und einer Komfortzone rauszukommen,
genau.
Was, wie ich finde, ja gerade in diesen Zeiten, wo immer mehr Blasen entstehen, wahnsinnig wichtig ist. Und was hast du dann genommen?
Ich habe dann die 13,5 Leben des Captain Blaubeer genommen.
Oh, ich glaube, das Buch habe ich sogar irgendwo.
Hast du wahrscheinlich wieder im Regal stehen und es verstaubt dann da.
Genau.
Nein,
ja, doch, es ist tatsächlich so.
Nee, also ich habe davon von dem gehört und durch einen anderen Podcast, die haben das dort vorgestellt und ich habe beruht auf der, wir kennen alle die Kinderfernsehsendung Captain Blaubeer und das ist quasi dieselbe Figur, nur ist in dem Roman ist sein Leben halt beleuchtet worden und erweitert worden. Und der Roman ist für Erwachsene geschrieben, das können aber auch Kinder lesen, sogenannte All-Age-Literatur. Und weil ich das dann genommen habe, bin ich quasi, könnte man sagen, Expertin in All-Age-Literatur oder zumindest die Ansichten, die ich dazu gelernt habe, zu dem Thema. Da habe ich dann ein Paper auch drüber geschrieben und finde es eben.
Was hast du geschrieben?
Eine Arbeit, ein Paper.
Ach so.
Ich habe eine Arbeit, eine Mini-Hausarbeit über das Thema eben All-Age-Literatur, was das ist und warum. Und da passt eigentlich auch Harry Potter wieder dazu, weil gerade Harry Potter ja auch für in jedem Alter gelesen werden kann. Ich würde es weniger einem 6-jährigen Mädchen empfehlen oder Jungen, sondern vielleicht eher ab 10 oder so. Aber man kann es trotzdem als Familienprojekt sehen. Also habe ich so so die Empfindung, weil man, wie ich ja auch, komme mal wieder zu einem Punkt, den ich auch gleich am Anfang schon erwähnt habe, oder ziemlich zu Beginn, dass ich ja Harry Potter mit Mama ja auch gelesen habe und das dann eben auch so schön war, weil ich Sachen auch noch nicht ganz verstanden habe, aber das war eben dann dieses Familienprojekt und man hat dann, ich habe dann die erste Erfahrung gemacht, den ersten Toten im Buch über den zu beklagen, wenn man das so dramatisch formulieren könnte jetzt. Aber das ist eine der ersten Erfahrungen mit der Literatur und ich war da irgendwie 12 oder 13, als es war und deswegen war das sehr prägend und das finde ich dann gerade wichtig und cool und deswegen macht es ja dann zu was Besonderem. Naja,
genau. Ich glaube, ich mache noch mal Werbung in fremder Sache, denn es gibt eine Fantasy-Autorin, die ich auch persönlich kenne, sie heißt Liza Grimm, schreibt tolle Fantasy-Romane. Was ich empfehlen kann, sind, die hängen auch miteinander zusammen, Die Götter von Asgard, sehr empfehlenswert, wenn man sich mit der Materie der nordischen Mythologie beschäftigen möchte und wirklich kompletter Einsteiger ist. Dann das Nachfolgewerk, was allerdings eine Vorgeschichte dazu ist, dass man aber trotzdem erst danach lesen sollte, Die Helden von Midgard. Und sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie unter anderem auch viel über Harry Potter spricht und Videos darüber macht und ich kann das sehr empfehlen. Sie hat jetzt schon seit einer ganzen Weile keine Videos mehr auf ihrem YouTube-Kanal gemacht. Leider, weil sie sehr viel auf Twitch unterwegs ist. Genau, das kann ich sehr empfehlen. Genau. Und ich frage erst mal dich, Ladies First, was ist deine Lieblingsstelle in den Filmen?
Ich mag, also zum Beispiel, eine meiner Lieblingsstellen ist irgendwie im zweiten Teil bei der Kammer des Schreckens, wenn Hagrid am Ende wieder in die Halle kommt, da ist das große Essen. Die haben die ganzen Punkte vergeben bekommen von Ding und Hagrid wird beklatscht. Ach, da rührt es mich immer noch zu Tränen, wenn ich drüber nachdenke, weil das ist einfach so eine schöne Szene und der Hagrid, der ist so bescheiden, so ein Duddelbär, weißt du so? Ja. Die Szene ich glaube, das ist einer meiner Lieblingsszenen, wenn er beklatscht wird. Einfach weil der ganze Film auch schon so ein bisschen märchenhaft wird. Eine andere Szene würde ich doch gerne nochmal, lass mich dann nur nach einer Szene, das ist so schwierig. Also gerade am Ende, wenn immer mehr rauskommt, was Snape für ein Charakter ist und ich mag wahnsinnig gerne diese Rückblenden. Die Harry also eher mehrmals hat durch das Denkarium von Dumbledore. Und gerade am Ende vom siebten Teil, gerade bei der großen Schlacht, diese Rückblenden mitkriegt. Genau, eigentlich fängt es noch vorher an. Er hat diesen Stein, diesen Stein der Auferstehung, den er ja aus dem Schnatz holt dann, nach der großen Schlacht. Und er will ja gerade dann zum Wald gehen. Und diese Szene, wenn er den Stein reibt und seine ganzen Lieben um ihn dann auftauchen. Das ist auch so eine ergreifende Szene für mich, weil ich das halt auch kenne, wenn man jemanden vermisst und er nicht mehr da ist, würde ich mir auch wünschen, dass ich den zumindest auch mal wieder sehen kann und mit ihm sprechen kann oder wie auch immer das so. Und ich finde es gerade eben cool, dass das dann wiederum in Fantasy eben geht. Und deswegen ist es auch einer meiner Lieblingsszenen von der Reihe oder wie auch immer. Genau. Und bei dir? Du hast eine Szene, die nicht im Film ist, oder was?
Nein, ja genau. Ich habe eine Stelle, die nicht im Film ist, denn sie ist im Nachspann des dritten Teils. Ich finde das total toll, weil ich fand das großartig, als ich das gehört habe. Moment. Also, der Gefangene von Azkaban und dort ist ja der Nachspann also grafisch dargestellt wie die Karte des Rumpftreibers.
Ach so, ja.
Und dann sieht man irgendwo ganz hinten, ich habe keine Ahnung wo, sieht man da tatsächlich, wie irgendwelche Leute es in der Ecke treiben. Weil da sind ja auch diese Fußspuren immer die ganze Zeit dabei.
Ja, genau.
Die sieht man ja auch. Und da sieht man in der Ecke tatsächlich zwei Menschen, die es miteinander treiben. Und ich fand das großartig. Die vögeln da einfach rum. Und es wurde vom Produzententeam tatsächlich bestätigt, das könnte jeder sein.
Das ist ja witzig. Das ist mir
nie aufgefallen. Ich finde das großartig.
Ist ja lustig.
Irgendwo in der linken Ecke, also okay. Irgendwo auf der linken Seite, dann irgendwann in so einem kleinen Mini-Rondell sieht man das. Herrlich, großartig.
Ja, nicht schlecht. Muss ich mal drauf achten,
so,
wenn ich...
Ja, so bleibt der Film auch dann ab 12. Das finde ich auch super.
Ja, ich weiß noch, ich hab Harry Potter immer mit meiner besten Freundin geschaut, als wir Kinder waren. Die beiden jüngeren Schwestern, die dann mitschauen, das war auch total irre, weil die das dann eigentlich auch noch nicht hätten gucken dürfen, weil sie eben jünger als 12 waren, aber immer mit uns da saßen und das war dann eben auch unser Familiending dann immer. Ja, ja, das ist doch toll, was so ein Werk schaffen kann, finde ich
immer. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, machen wir für heute Schluss wieder. Ja. Es war mir wie immer eine Freude.
Mir auch. Und dann wünsche ich dir allen, die uns zugehört haben, also bedanke ich mich und dann hören wir uns am nächsten Sonntag wieder.
Genau. Bis dann.
Tschüss.